Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen.
Mitten in Frankfurt am Main, quasi direkt in der Innenstadt, da wird seit Freitag nach Dinos gegraben, und zwar im Senckenberg-Museum. Da sucht das Museumsteam nach Dinospuren in großen Steinblöcken, in insgesamt 30 Tonnen Gestein. Das sind riesige Steinblöcke, die die jetzt nicht irgendwie in Frankfurt gefunden haben, sondern die kommen aus den USA, aus Wyoming. Und die haben die extra zum Ausgraben ins Museum gebracht. Das klingt jetzt erstmal ganz schön crazy, und deshalb habe ich auch drüber gesprochen mit dem Leiter von dem Projekt, mit dem Paläontologen Philipp Haflik. Und ich habe ihn gefragt, warum er bitte 30 Tonnen Steine aus den USA in sein Museum gebracht hat.
Das Tolle an unserem Projekt Edmonds Urzeitreich ist, dass wir hier ein Ausstellungsprojekt und ein Forschungsprojekt kombinieren. Das heißt, der große Vorteil, den wir hier in Frankfurt haben, ist, dass wir eine vernünftige Infrastruktur haben. Wir haben kaum Moskitos, wir haben kaum Temperaturschwankungen. Wir haben vernünftige technische Ausstattung, sowas wie Strom, Druckluftstichel, Sandstrahlgebläse, alles, was das Herz so begehrt, um Fossilien freizulegen. Und vor allem, wir haben auch dreidimensionale Dokumentationsmöglichkeiten, wie zum Beispiel 3D-Scanner, aber auch ganz primitive Lösungen wie die Dokumentation per Hand von der Fundsituation jedes einzelnen Knochens. All diese Sachen sind zwar auch im Gelände irgendwie möglich, allerdings mit immensem Aufwand verbunden. Und Sie können sich vorstellen, wenn Sie irgendwo in the middle of nowhere, irgendwo im Westen der USA stehen, Sie haben im Prinzip alle paar Sekunden irgendein Moskito im Gesicht, der es auf Ihr Blut abgesehen hat. Sie haben Temperaturen zwischen 0 Grad und 40 Grad, je nach Tageszeit. Sie haben eine Anfahrt von 50 Meilen täglich bis zur Fundstelle. Sie haben keinerlei Infrastruktur, und alles, was kaputt geht, muss aus hunderten Meilen Entfernung wieder angefahren werden. Da werden Sie es nie schaffen, in der Genauigkeit die Gesamtsituation zu dokumentieren. Warum das wichtig ist, ist ganz klar. Für uns Paläontologen oder für uns Wissenschaftler insgesamt ist es unglaublich spannend herauszufinden, was ist eigentlich mit all den Dinos passiert, die wir in unserem Brocken erwarten.
Und was für Dinos erwarten Sie da? Weil Sie haben ja jetzt nicht ohne Grund irgendwelche Steine aus dem zentralen Nichts in den USA einfach mal so ausgewählt, sondern das haben Sie ja ganz bewusst gemacht.
Ganz so wahnsinnig waren wir tatsächlich nicht. Nein, wir haben uns überlegt, welche Steine wir mitnehmen. Die Fundstelle, an der wir gearbeitet haben, die ist bereits seit rund 50 Jahren bekannt. In den 1970er Jahren haben private Fossiliensammler an der Stelle einzelne Dinosaurierknochen, vor allem von Entenschnabeldinosauriern, Edmontosauriern, ausgegraben. Und unsere Intention war die, dass wir mehr darüber erfahren, wie eines der absoluten Highlights des Senckenberg Naturmuseums unsere Dinosauriermumie eines Edmontosauriers, Edmont getauft jetzt für dieses Projekt, die seit über 100 Jahren in Frankfurt liegt, wie die gelebt hat, wie war ihr Lebensraum, welche anderen Tiere haben darin gelebt. Zu Ihrer Frage, wer sind denn die anderen Dinos, also Edmontosaurier, Entenschnabelsaurier, sind mit Abstand die häufigsten. Dazu kommt aber so ziemlich alles, was wir aus Kinderbüchern kennen, alles, was am Ende der Kreidezeit vor rund 70 Millionen Jahren lebte. Das ist T-Rex, das sind Triceratops, also der Dreihornsaurier. Das sind ganz, ganz kleine Raubdinosaurier, von denen wir manchmal nur die Zähnchen finden. Das sind aber auch unsere Urgroßeltern oder Anführungszeichen ursprüngliche Säugetiere, die den heutigen Beuteltieren nahestehen, also die irgendwie aus dieser Gruppe stammen. Das geht querbeet. Also wir haben insgesamt über 70 verschiedene Wirbeltiere, die sich in dieser Formation, in der Lenz-Formation, in diesem Baumbetthaufen finden. Wir selbst haben zum jetzigen Zeitpunkt, ich glaube, 20, 25 verschiedene Arten an Wirbeltieren nachweisen können. Der Rest folgt dann während des Projekts.
Und die sind dann alle da in den Steinen drin, oder was?
Von all diesen Tieren finden wir Knochen, Zähne, irgendwelche Elemente, irgendwelche Überreste in den Steinen. Und das ist auch eine Besonderheit. Es ist nicht so, dass wir einen großen Dino da drin haben, sondern wir haben ein sogenanntes Bonebed, eine, auf Deutsch heißt sowas, eine Knochenbrektie. Das ist einfach nur eine Anreicherung von Hunderten, Tausenden Knochen, einer neben dem anderen, mal ein großer, mal ein kleiner, die vermutlich in unserem Fall durch ein Flusssystem zusammengeschwemmt worden sind. Also Sie müssen sich das so vorstellen, irgendwelche Dinosaurier verenden in großen Flusstälern, die werden nach und nach zusammengetrieben, die Kadaver werden zusammengetrieben, Knochen rieseln zu Boden, und diese werden dann durch die schnelle Sedimentation, also durch ganz, ganz viel Dreck, der sich durch die Flüsse ablagern kann, nach und nach versteinert und zusammen überliefert in einer Lage. Und in dieser Lage finden Sie im Prinzip einen bunten Querschnitt über alles, was damals gelebt hat. Also es gibt Tiere, von denen haben wir nur 3, 4 Zähne, reicht uns aber zu sagen, die waren auch da.
Und Sie haben ja eben schon gesagt, da gibt es in diesem Gebiet, wo Sie den Stein ausgewählt haben, schon relativ viel Forschung. Aber Sie waren ja trotzdem vor Ort und haben geguckt, ob dieser exakte Ausschnitt wirklich passend ist, ne?
Genau, das ist ein bisschen der Unterschied. Es gibt relativ viele Grabungen in dem Gebiet. Das heißt, gerade in der Land Formation, wir sind da im Osten des Bundesstaats Wyoming. Diesem Gebiet ist es seit 120, 130 Jahren super bekannt für seine Dinosaurierfossilien. Es gab auch schon im 19. Jahrhundert wissenschaftliche Grabungen in dem County, also im Prinzip in diesem Gebiet, ja, in dieser Region des Bundesstaats. Allerdings gerade von dieser Fundstelle, an der wir arbeiten, die zwar seit 50 Jahren bekannt ist, gibt es bisher keinerlei wissenschaftlichen Untersuchungen. Und das, was Senckenberg oder das, was uns insgesamt vor allem interessiert, ist, ein Ökosystem zu erkennen oder auch das Klima der damaligen Zeit zu rekonstruieren. Das heißt, der Grund, warum wir dort rausgefahren sind und auch was Neues mitgebracht haben, ist, dass wir daran mit allen Methoden, die uns zur Verfügung stehen, untersuchen wollen, wie sah es damals aus. Das kann auch bedeuten, dass wir Fossilien zerstören, um über die Isotopie, also über ganz bestimmte Elementzusammensetzung im Zahnschmelz herauszufinden, wie warm war es denn vor 70 Millionen in Wyoming. Das heißt, wir betreten wirklich Neuland und wir können hier ein Forschungsprojekt mit einer Ausstellung koppeln. Die Besucher sind Teil der Untersuchung. Sie sehen live und echt, was passiert.
Und Sie sehen vor allem so einen 20 Quadratmeter großen Klotz, den Sie in einzelnen Klötzen rübergebracht haben aus den USA. Wie haben Sie das gemacht?
Wir hatten uns im Gelände dafür entschieden, dass wir den Klotz so schonend wie möglich versuchen, in kleine Teile zu unterteilen. Die schonendste Methode, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen merkwürdiger auf den ersten Blick, die schonendste Methode, die wir herausgefunden haben, war mit großen Kettensägen diese Fläche von 20 Quadratmetern in palettengroße Handstückchen zu zerteilen. Also ein Handstückchen hat dann 1,5 Tonnen Gewicht. Diese haben wir mit einem Gabelstapler abgehoben. Das sieht dann so ein bisschen aus wie mit einer überdimensionierten Tortenschaufel, die wir da drunter gefahren haben. Wir haben alle Kanten mit Kunstharz einlaminiert, damit sie stabil sind für den Transport. Haben das Ganze dann mit einer Holzverschalung versehen. Und dann, auch hier kommt wieder die Sahnetorte ins Spiel, mit der Baggerschaufel dieses Stück Gestein, diesen riesigen Klotz von dem Bergeblech, das wir auf den Gabelstapler gelegt hatten, also von der Tortenschaufel runtergefahren, palettiert und das Ganze in Container abgeladen. Die Container haben dann den Seeweg angetreten, also erstmal quer durch den amerikanischen Kontinent auf einem dieser riesigen Trucks und dann per Seefracht bis nach Frankfurt in den Hafen, wo wir es dann wieder entgegengenommen haben, um es dann in Frankfurt wieder in der ursprünglichen Zusammensetzung, also in der ursprünglichen Reihenfolge, wie so ein Puzzle für Fortgeschrittene, zusammenzusetzen und gleich noch ein Haus drum zu bauen, dass die Besucher das auch vernünftig anschauen können.
Boah, was für ein Aufwand.
Ja, ja, das kann man durchaus sagen. Also das Projekt war logistisch eine absolute Riesenherausforderung. Wir hatten auch über 120 Projektbeteiligte, darunter sind 20 Forscher, das sind aber auch 20 Gräber, die draußen nur damit beschäftigt waren, eben diesen Transport vorzubereiten. Es waren, ich weiß nicht mehr wie viele, 100 Geländetage, wenn wir alle Leute zusammenfassen. Also es ist ein riesen Team, was dahinter steckt. Es geht bis dahin, dass sogar Künstler engagiert wurden, dieses Gebäude rund um den Saurierfriedhof, muss man es fast nennen, um unser Baumbett anzufertigen. Die Gruppe Yardworks aus Offenbach hat in Zusammenarbeit mit dem Frankfurter Kunstverein uns eine super schöne, super ästhetische, aber auch extrem spannende, ausstellungstechnisch extrem spannende Hülle für dieses durchaus außergewöhnlich einzigartige Projekt geschaffen.
Und haben Sie da drüben in den USA dann auch selber die Kettensäge geschwungen?
Sowas lässt man sich definitiv nicht nehmen. Sowohl der Bagger als auch die Kettensäge waren natürlich auch in meinen Händen. Beim Bagger war es ein bisschen schwieriger. Beim Bagger mussten wir uns immer streiten, wer jetzt als nächster baggern darf. Und auch hier unser Kooperationspartner Burkhard Pohl, der eigentlich das Projekt logistisch unterstützen wollte, der ließ es sich nicht nehmen, persönlich so viel wie möglich im Bagger zu sitzen. Die Kettensäge war eine extrem harte Arbeit. Die Ketten von diesen Kettensägen sind mit Diamanten bestückt und damit die nicht überhitzen, müssen die mit Wasser gekühlt werden. Das heißt, man pumpt rund 100 Liter Wasser durch die Kette durch pro Minute. Was bedeutet, sie stehen die ganze Zeit in einer fürchterlichen Matschlache rum.
Und das klingt so, wenn Sie die Bagger erwähnen und die Kettensägen und so weiter. Sie haben jetzt nicht darauf geachtet, dass wirklich alles komplett erhalten bleibt, oder? Da ist auch ein bisschen was vom Dino kaputt gegangen wahrscheinlich.
Genau, das war eben der Aspekt. Wir wollten die Fläche dokumentieren, wir wollten den Befund retten. Und wenn Sie sowas normalerweise bergen, dann legen Sie die Oberfläche der Knochen frei, schauen, wo sind die schönsten Knochen. Um die rum wird ein Graben gezogen, der ist dann mal 30 mal 40 Zentimeter breit und in diesem Graben zerstören Sie alles. Das heißt, unsere Überlegung war die, wie können wir so wenig wie möglich zerstören? Und das klingt jetzt erstmal völlig paradox, aber tatsächlich war in Anbetracht der Situation die Kettensäge mit Abstand das schonendste Werkzeug. Stellen Sie sich vor, so ein Oberschenkelknochen von so einem Edmontosaurier, der ist rund einen Meter lang. Wenn von diesem Meter 1,5 Zentimeter fehlen, ist es durchaus zu entschuldigen. Wenn ich allerdings, um diesen einen Knochen rauszunehmen, die 5 Säugetiere, die Schildkröte, das Krokodil und den kleinen Raubdinosaurier, der in Einzelfunden rundherum liegen, damit zerstören muss, dann habe ich mit dem Oberschenkel weniger gewonnen, als mit dem, den wir jetzt haben, der halt einmal durchgesägt ist.
Und jetzt haben Sie ja gesagt, sind diese ganzen Gesteine ja in Frankfurt am Main in Ihrem Museum. Und wenn ich da jetzt reingehe in Ihr Museum, was sehe ich da? Also da sehe ich ja keine Kettensägen mehr, oder?
Ich hoffe, dass Sie keine Kettensägen bei uns im Museum sehen. Ich glaube, da gibt es auch ein paar Diskussionen drüber. Nein, die Arbeit im Labor oder in unseren Ausgrabungen, in unserer Ausgrabungsstätte jetzt in Frankreich, die läuft deutlich feiner. Das, was früher die Kettensäge war, das ist jetzt ein Feinschleifwerkzeug, so ein kleiner Dremel. Das, was früher der Presslufthammer war, das ist jetzt ein Druckluftstichel. Das müssen Sie sich vorstellen, wie diese großen Presslufthämmer, die man auf Baustellen kennt. Allerdings ist der Meißel gerade mal so dick wie eine dünne Nadel. Also es sind dann ganz, ganz feine Mittel, mit denen wir arbeiten. Wir haben dort Lupenlampen, wir haben gesonderte Beleuchtung und wir haben, das ist auch ein großer Unterschied zum Gelände, weiterhin ganz viele chemische Härter, die wir einsetzen, allen voran Sekundenkleber, den wir allerdings jetzt nicht mehr in Halbliterflaschen verwenden, sondern in 50 Milliliter Gefäßen. Also im Prinzip ist die Technik ganz, ganz ähnlich wie im Gelände, nur deutlich feiner. Das Schöne, was Sie bei uns in der Ausstellung sehen können, ist eben nicht nur das Baumbett, sondern das Schöne ist, dass Sie mit den Leuten, die das ausgraben, direkt in Kontakt treten können. Es gibt keine Erklärungstafeln in der Grabung, sondern es gibt dort unsere Profis, unsere Präparatoren, unsere Paläontologen, unsere Geologiestudenten, die sich mit dem Thema beschäftigen, die vor Ihren Augen ausgraben und denen auch keine Frage zu dumm ist, sie zu beantworten. Also es ist im Prinzip ein Dialog, wenn Sie sich die Ausstellung anschauen. Und das ist eigentlich das Tolle. Also es sieht nicht nur aus, wie wenn es echt ist, sondern es ist einfach echt.
Und darf ich dann auch mal mitgraben?
Das ist eine kleine Schwierigkeit. Tatsächlich haben wir uns die Frage sehr früh gestellt. Wenn die Leute sehen, da werden Dinosaurier ausgebuddelt, ich will natürlich mitgraben. Und das können wir auch keinem abstreiten. Auch unser Kooperationspartner National Geographic hat gleich gesagt, Mensch, können denn unsere Besucher, also unsere Leser auch mal mitgraben? Das können wir leider nicht gewährleisten. Hintergrund ist der, um solche Knochen auszugraben, muss man ein bisschen Erfahrung wenigstens mitbringen. Und wir würden es sehr stark riskieren, dass wir die Objekte, die wir jetzt mit einem immensen Aufwand geborgen haben, in dem Zusammenhang einer Gefahr aussetzen würden, beschädigen würden, was nicht notwendig ist. Tatsächlich hatten wir uns dafür auch ein sehr schönes Konzept überlegt. Wir hatten einen extra Klopfplatz angelegt, den wir mit fossilreichen Gestein aus Süddeutschland, aus der Posidonien-Schieferformation, die ist total bekannt für ihre Meeressaurier-Fossilien, also so rund 180 Millionen Jahre alt. Wir hatten einen ganzen LKW an Material direkt aus dem Steinbruch uns kommen lassen. Wir haben einen schönen Klopfplatz angelegt, auf dem die Besucher selber buddeln dürfen. Und noch besser, die dürfen die Objekte sogar mitnehmen. Leider Gottes ist diese Aktion Corona geschuldet aktuell noch nicht möglich.
Oh nein.
Wir hoffen, falls die Bestimmungen sich ein bisschen verbessern, dass man nächsten Monat, übernächsten Monat anfangen kann, aber das haben wir leider nicht in der Hand.
Ja, und was Sie auch nicht in der Hand haben, ist, was da letztlich drin ist. Ne? Sie wissen ja nicht, wie viele Entenschnabel-Dinosaurier da quasi angespült wurden und da dann zu finden sind, oder?
Da haben Sie völlig recht. Aber auch hier wieder durch die Bergungstechnik haben wir natürlich einen großen Vorteil. Die Bergungstechnik hat es uns erlaubt, dass wir überall an den Kanten von den Blöcken gesehen haben, was wir jetzt zerschnitten haben. Und tatsächlich, egal wo wir einen Schnitt gesetzt haben, wir haben Knochen gesehen. Wir haben Knochenquerschnitte aufgefunden. Das heißt, wir haben gerade so eine Wette laufen, unsere Präparatorin und ich, wie viele Knochen denn drin sein sollen. Ich behaupte, dass wir in der Fläche ca. 1000 Funde haben werden. Sie sagt, naja, vielleicht sind es 1200. Vielleicht haben wir beide Unrecht und es sind 2000, vielleicht ist es auch negativer, als wir gedacht haben und es sind nur 800 Einzelknochen. Aber Sie sehen, also wir reden auf jeden Fall über immense Anzahlen und auch über Mengen, die dann durchaus in den Senckenbergischen Sammlungen eine gewisse Herausforderung bedeuten werden.
Ja genau, das interessiert mich tatsächlich auch. Also was passiert dann am Ende mit den Knochen?
Das ist ein Riesenthema. Also Senckenberg, das Senckenberg-Museum kennt, glaube ich, jeder. Das Naturmuseum in Frankfurt, das ist ja das Aushängeschild für unsere Gesellschaft. Aber eigentlich macht unsere Gesellschaft in erster Linie Forschung. Forschung an Sammlungen und Forschung auch an verschiedenen Objekten, die manchmal schon seit 100 Jahren oder noch länger bei uns vorhanden sind. Und aus diesem Grund ist es extrem wichtig, dass wir diese Infrastruktur, Forschungssammlungen auch immer weiter erweitern. Das bedeutet, dass alle Knochen, die wir hier geborgen haben, in unsere paläontologischen Sammlungen übernommen werden. Senckenberg hat eine der größten Sammlungen Europas mit rund 40 Millionen Objekten. Es sind natürlich nicht alles Dinos, da sind auch kleine Käferchen oder sowas dabei. Unsere Knochen werden in die Wirbeltierpaläontologischen Sammlungen übernommen und werden nach und nach von der Forschung aufgegriffen. Das kann bedeuten, dass die einzelnen Stücke erst in 100 Jahren untersucht werden. Aber genau das ist die Denkweise hinter einer naturwissenschaftlichen Sammlung. Die Stücke sind gesichert. Und wenn wir in Zukunft noch tollere, noch speziellere Techniken hätten, als wir sie ohnehin schon haben, dann können wir auf das alte Material zurückgreifen. Das ist tatsächlich auch schon geschehen. Wir haben die Beifunde von der Edmontosaurus-Mumie, die 1910 ausgegraben ist, also vor über 100 Jahren ausgegraben ist, aus unseren Sammlungsbeständen rausgesucht. Und Kollege Dieter Uhl hat sich den angeblichen Mageninhalt von Edmontosaurus angeschaut und dabei festgestellt, ups, die Kollegen vor knapp 100 Jahren haben den ein bisschen falsch interpretiert. Er konnte diese Ergebnisse sogar schon in einem Fachjournal publizieren. Das wird uns die nächsten Monate, Jahre weiter begleiten. Jeder Teilbereich wird weiter seine Ergebnisse verbreiten.
Also ein Projekt für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und auch ganz einfach für alle, die sich halt für Dinos so interessieren. Philipp Haflik, Paläontologe vom Senckenberg-Museum in Frankfurt am Main war das. Und wenn euch das Projekt interessiert, die Ausstellung, die heißt Edmonds Urzeitreich, eine Dino-Grabung in Frankfurt. Das Ganze läuft noch bis Ende Oktober und vielleicht dürfen wir bis dahin ja doch noch so ein bisschen mitklöppeln und Dinos ausgraben.
Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen.